Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast.
Die verdammten Sleeves, ich habe einfach keinen Bock mehr.
Produktives Feedback, wie ich als Athlet Sessions richtig auswerte.
Und welche Werkzeuge jeder Coach zur Hand haben sollte.
Das ist schon geil.
Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Maxi, ey.
Einfach erzählen, erzählen. Ah, herzlich willkommen in einer neuen Folge des Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, mir gegenüber sitzen meine reizenden und ganz wunderbaren Co-Hosts. Zum einen der großartige Maximilian Rabe aus Berlin und aus dem wunderschönen Wien. Zugeschaltet mit seinem flauschigen Bartkamm, der großartige...
Vorher woanders war.
Koni, wie geht's dir?
Falk, was? Nee, komm, ich hab gar, nee, auf die Folge habe ich gar keine Lust mit dir jetzt gerade.
Okay. Dann machen wir es nochmal, der großartige Kona! Jetzt bitte Applaus.
Wow!
Yeah, lass dich feiern, mein Großer.
Ja, Jungs, wie geht's euch? Wie war die letzte Woche, seit unsere letzte Folge vergangen ist?
Bei mir ist viel passiert. Ich eigentlich letzte Woche schon erzählt, dass ich wieder Comp gebeugt habe. Weiß ich nicht, egal.
Du hast es angedeutet.
Ich habe es angedeutet, Comp gebeugt, das war cool, es hat Spaß gemacht. Ich habe auch wieder Comp gebeugt, hat wieder Spaß gemacht. Ist natürlich sehr interessant, da jetzt einfach jede Woche 10 Kilo draufzuschmeißen.
Oh ja.
Yeah. I like that shit. Ja, Bank läuft, Leben läuft auch ein bisschen stressig alles, aber beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Wie sieht's bei euch aus?
Eigentlich soweit, muss ich sagen, ganz gut. Leben auf jeden Fall stressig, kann ich unterschreiben. Aber sonst muss ich sagen, läuft. Also Training ganz okay. Wir haben hier in der letzten Woche noch mal ein bisschen an der Bankplanung was gemacht. War heute auch schon mal eine gute Session. Mein Primary Banktag liegt jetzt am Montag statt am Freitag und ich muss sagen, es hat sich heute schon mal sehr viel besser angefühlt als...
Also Montag schön Brust-Bizeps jetzt wieder.
Montag Brust-Bizeps jeden Tag. Anabolika Brust-Bizeps jeden Tag, eigentlich. Ja. Nice. Und sonst muss ich sagen, läuft auch alles soweit. Uni bisschen stressig. Boah, ich hab jetzt dienstags immer so einen coolen Laktat-Abnehmen-Kurs, wo wir lernen, wie man Laktat abnimmt und das auswertet. Das ist ziemlich cool. Ich durfte letzte Woche Leuten ins Ohr stechen.
Aber mit no so Pizza. Achso, okay.
ja, du kleine Schlingelmaus, du. Mit einem Pizza bei so einem Stufenergometer-Test war ziemlich cool.
Frisch, ja, Maximilian Rabe, ich habe deine Beuge vorhin gesehen. 190 für ein Double, das ist ja unter Opener, mein Dicker. Was ist da
unter
los?
Unter Opener?
Ja.
Also achso, wie es bewegt hat, oder was meinst du?
Ja, würde ich sagen.
Also, da war ich heute sehr, sehr happy. Also, ich hatte ja nach der Reha, habe ich gesagt, okay, 180 so ein Single, damit ich mal wieder so drin bin. Es ist jetzt ja zwei Blöcke her. Dann habe ich mit Triples angefangen, habe am Ende vom Block 180 getrippelt und die letzte Rap war ja schneller als dieser Single damals mit 180, den Block vorher. Mhm. Und jetzt habe ich Doubles gemacht, den Block, und schön 190 als Double. Ja, also auch die Backoffs sind alle besser geworden und stärker. Und ich hatte dann auch 182,5 letzte Woche gedoubled und die waren auch schneller als der 180 Triple. Also es geht bergauf. Aber jetzt war es schon mal schwer. Also ich habe mich fast eingepipit und habe heute gestern Nacht quasi auch sehr viel schon dran gedacht, dass heute die schwere Double ansteht. War echt übel aufgeregt. Aber dafür hat sich echt gut bewegt und jetzt für mich, das war auch mal ein Grind und oder was heißt ein Grind, aber für meine Verhältnisse. Und jetzt habe ich das Gefühl, ey, der Rücken hält echt wieder und habe auch wieder Confidence gesammelt. Danach halt dann noch den Vierer mit 170 und einen Fünfer mit 160 und habe echt gemerkt, nö, mein Rücken beschwert sich nicht, auch wenn ich den mal ein bisschen belaste und mal ein bisschen reingrätsche. Also das hat mich echt gefreut. Deadlift muss ich mal gucken, wie ich das jetzt unterkriege, weil Squat läuft gut. Bank läuft auch ganz solide. Da habe ich jetzt angefangen, Singles reinzunehmen. Bei dreimal die Woche klappt das anscheinend ganz gut und bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Die 2-von-3-Regel, Maxi, die 2-von-3-Regel.
Ich halte mich dran, keine Angst. Ob ich will oder nicht.
Ich glaube, es halten sich alle dran, mindestens 2-von-3. Also wenn nicht eher sogar 1-von-3.
Also ein von drei schon muss. Drei von drei ist wirklich unmöglich. Ich weiß noch, die eine Woche, wo er mir, oder diesen einen Block, sag ich mal, die ein paar Wochen, wo er mir drei von drei lief, habe ich mir danach die Brust gezerrt. Dann war es wieder ein zwei von drei. Das war lächerlich.
Das reguliert sich einfach immer wieder.
Da würden sich auch nur Anfänger drüber freuen und alle Fortgeschrittenen haben einfach nur Angst, wenn alles läuft und wissen, irgendwas droht hier.
Irgendeine Struktur gibt gleich auf. Ja, ich hab leider letzte Woche was Schlechtes erlebt. Meine A7s sind gerissen. Meine Sleeves sind durch. Das war am Montag bei der Session. Da sind die schon so leicht eingerissen, so ungefähr bis so ein Drittel. Und dann habe ich die ausgezogen. Und dann sind sie bis ganz unten einmal durchgerissen. Also ich habe jetzt wirklich so dieses Stück Neopren. Dann ist da so ein Loch da in der Mitte und ja, habe jetzt aber neue schon bekommen von A7, also sind jetzt unterwegs. Aber super nervig, weil ich musste jetzt eine Größe größer nehmen, sonst hätte ich keine Garantie mehr gehabt.
Also, aber sie haben sie dir zumindest ersetzt erstmal.
Genau, ich habe jetzt statt XL die 2XL. Bin mal gespannt, weil ich jetzt nämlich aktuell in den Hansus von einem Bro von mir beuge in der L. Und die sind wirklich Giga-Arsch.
Giga-Arsch?
Ja, ich finde die überhaupt nicht gut. Also.
Aber sind das die neuen oder alte?
Die neuen, ja, diese neuen. Ja,
die jetzt HS-Power.
Irgendwie auch jeder so ein bisschen hochhypt. Ich weiß nicht, ich komme mit denen gar nicht klar. Also, die oben am Quad sind die mega eng, unten an Knie, an der Wade sind die total weit, während der Bewegung rutschen die runter. Die erinnern mich original genau an die von dem guten Kraftladen.
Das hat aber auch mal mir jemand erzählt, so ähnlich. Das ist wahrscheinlich wirklich, manchen passt halt perfekt dadurch und anderen halt überhaupt nicht.
Aber es ist auch, glaube ich, also ich habe ja jetzt auch ein paar Homies, die in den beugen und habe auch schon so ein paar Videos dazu gesehen, aber es ist halt, also das, was mir aufgefallen ist, die sind halt immer so, dass die unten am Schienbein vorne dann so ein Stück vorkommen. Und ich finde, also zum einen sieht es halt ultra dumm aus und allein deshalb würde ich die schon nicht tragen. So.
Ja, ehrlich. Styletechnisch
ist mein Teil komplett, ist aber auch
komplett
so
beschissen.
Ja, richtig. Und dann, aber dann haben die auch nicht diese Hourglass-Shape, ne? Also wie es jetzt die Rigor Mortis oder die Inza oder was weiß ich was haben. Und dadurch ist es dann schon eher also sie sind ja wirklich tubeförmig. Die sind ja wirklich, also geht ja einfach wie so eine Betonröhre. Und nicht mal wie die SPDs, die dann oben und unten einfach so unglaublich eng sind, dass du dir eine Panikattacke holst, wenn du versuchst, die wieder auszuziehen. Also glaube ich, designtechnisch auf jeden Fall nicht optimal gemacht. Wäre noch Luft nach oben. Das wäre unser Feedback, liebes Hanso-Team. Aber eure Deep Dish Shepherd Plates sind ultra sick. Schickt mal gerne ein paar rüber.
Ja, ich sag dir, irgendwann gibt's Custom Sleeves, weil eigentlich ist es die einzige Möglichkeit, ne, dass die schön anliegen, nirgendwo zu eng sind und dadurch dann halt auch vielleicht nicht kaputt gehen, weil irgendwie sind jetzt alle gleich an, oder naja, weiß ich nicht. Vorher war ja immer so, ja, A7 hält immer noch am besten, aber weiß ich nicht, ob man das so stehen lassen kann.
Ja, ich muss ehrlich sagen, früher war alles besser. Also, jetzt mal ehrlich, ne, so vor 2 Jahren oder so, Maxi, ganz ruhig jetzt, vor 2 Jahren, warte, kamen die ersten Insta, ja, ungefähr so, hatte man einfach noch die SPDs, ja, dann hat man halt mal 3 Größen downgesized, aber die sind wenigstens nicht kaputt gegangen, also die sind wenigstens nicht gerissen.
Ja, die haben auch keinen Support gegeben, also wenn du dir jetzt eine Socke übers Knie ziehst, dann geht es ja auch nicht kaputt.
Ja, kommt auf die Socke drauf an.
Wie viel die Socke kostet vor allen Dingen.
Nee, aber ich muss trotzdem sagen, wie oft
die schon benutzt wurde.
Mich nervt es mega. Also weißt du, dann ist der eine Sleeve kaputt, dann musst du da mit deinem Support schreiben, dann musst du da so halb betteln, dass, hallo, ich habe die richtige Größe ausgemessen, aber eure scheiß Sleeves halten leider nur 3 Monate. Alter, die haben jetzt 3 Monate bei mir gehalten. Ich habe die im Februar gehabt. So, was sind 3 Monate für ein Sleeve? Ist halt schon echt lächerlich, dass die dann reißen. Und dann nehme ich jetzt halt vielleicht Hansu oder nehme ich Titan oder nehme ich Inza oder nehme ich SPD. Es nervt mich mega, das Thema, ohne Scheiß.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die, na gut, einerseits machst du wahrscheinlich ordentlich Gewinn, ne, weil du die halt natürlich mit ordentlich Aufpreis verkaufen kannst. Ja. Andererseits haben die ganzen Kraft, Firmen wahrscheinlich ihr Support-Team verachtfachen müssen oder so. Weil, ey, du bist ja nur noch am E-Mails beantworten von Leuten, die halt allem kaputt gehen. So ist ja irgendwie bei jeder Marke gleich.
Und das Krasseste an der Sache ist, Insta-Sleeves kostet einfach immer noch 200 Euro. Verstehe ich nicht. Also wirklich, ne? Es gibt jetzt Sleeves für 105, 110 Euro. Und Insta meint immer noch, sie hätten die allerbesten Sleeves und sind immer noch das Doppelte. Also
ich muss sagen, ich habe meine Insta vor 2 Jahren gekauft und die funktioniert auch noch. Also die trage ich.
Das war die goldene Marge.
Yeah. Ja, das stimmt.
Du, direkt für 400 Euro einstellen bei eBay.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt noch Insta S zu Hause. Die sind immer noch gut. Also da ist hinten so in der Naht ein kleines Loch, aber ich habe die
Zeit. Ja, genau, das habe ich auch.
Ich habe die gebraucht, damals sogar gekauft. Im September, das kommt vor September, August, ne?
Ja.
Im August 2022 habe ich die gekauft und habe die bis dieses Jahr Januar getragen und die sind immer noch super, während von anderen die Insta nach 3-mal Nutzen schon irgendwie in der Mitte durchgerissen sind.
Ja.
Also, ja, ich komme halt leider nur nicht mehr in die S rein, das ist das Problem.
Ja, das einzig Beknackte an den Instern bei mir ist, dass auf der also ich trage immer auf ein Sleeve auf einer Seite, so, also ich habe jetzt nicht, ich
ach so, ich dachte, du trägst beide Sleeves auf einem Knie.
Ja, immer so. Mach dann nochmal einbeinige Kniebeuge mit 300 Kilo. Also ich habe einen Sleeve einer Seite fest zugeordnet und auf meiner rechten Seite ist dann quasi auch so ein bisschen dieses, weiß nicht, ob man das Futter nennt, das so ein bisschen hat sich so ein bisschen abgelöst und wirft dann so Falten, aber mehr halt nicht. Und halt so ein kleines Loch auf der linken Seite hinten, aber das ist halt zu verschmerzen, würde ich sagen.
Das ist halt genau das bei mir, aber das war zum Beispiel bei den A7s auch und da ist aber das Inlay, das ist wirklich so 360 Grad, also das ist ja dann wie so eine, ich nenne es mal wie so eine Silberhaut, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist, ich konnte das wirklich komplett, als könnte ich dazwischen noch was reinstecken, also das war auch komplett kaputt und dann wusste ich schon so, ja okay, das geht nicht mehr lange gut.
Aber ist das bei dir an der Naht aufgeplatzt oder einfach so
Nee, Stoff? An der Naht.
Ja, also ich kenne halt Stories von...
Ja. Ich bin mir eigentlich sicher, dass das... ich rede jetzt fertig, Falk. Du hältst dich jetzt mal zurück. Hast du mich verstanden? Ich bin mir auch wirklich sicher, dass sie eigentlich immer an sowas aufreißen. Weil, ich meine, mitten im Neopren reißen sie nicht auf. So, wenn, dann ist halt das Problem entweder die Naht oder die neben der Naht. Aber Falk belehrt mich jetzt gleich eines Besseren. Okay.
So. Bei mir auch. Es geht eigentlich alles.
Ja, aber wenn du Strength Shop Sleeves hast, die reißen einfach überall.
Also ja, aber meine Titans habe ich auch, eine in der Naht, eine neben der Naht und eine aber auch so random irgendwo. Also,
ja, genau, aber bei...
Ich glaube, da gibt es nicht wirklich ein System.
Bei den Strength Shop Dingern, also normalerweise ergibt es ja für mich Sinn, ne? So, die Naht ist ja natürlich der labilste Punkt, so, und wenn es irgendwo kaputt geht, dann an der Naht. So, dann könntest du jetzt den Pascal-Move machen und das einfach selbstständig mit irgendeinem krassen Garn neu vernähen und einfach darauf hoffen, dass auf Wettkämpfen das keiner blickt. Aber bei Strength Shop war es dann halt wirklich so, bei einem Kumpel von mir, der hat die sich gekauft, hat die vielleicht 3 Wochen getragen und die sind halt wirklich überall aufgerissen. Einfach aber wirklich geplatzt, so unter dieser Silberhaut, wie Kona die nennt. Einfach an sämtlichen Stellen auch einfach nicht an der Naht, also wirklich einfach komplett random aufgeplatzt.
Ich habe auch einen Bro von mir, der hat die sich gekauft. Der ist halt, der wiegt halt 125 Kilo, ist aber sehr jacked, muss ich sagen. Hat halt einfach so Beine wie ein Kona. Also ein Bein ist gleich eins Kona.
Stark.
Und der hat sich das ausgemessen. Oh, ich hatte gerade voll den Drang, Schwäbisch zu babbeln. Ups. Der hat sich ausgemessen natürlich auf der Strength Shop Seite. Und hat die sich in einer richtigen Größe bestellt. Hat die original 3-mal angehabt. Ich war bei allen 3 Sessions dabei. In der 3. Session, er zieht die hoch, macht so mit, ich glaube, 70 Kilo oder leere Stange, geht einfach nur runter und man hört so ein richtiges Blob. Da ist diese komplette Naht einmal in der Mitte aufgerissen. Das war wirklich wie so ein Loch dann hinten drinne. Dann schreibt er dem wundervollen Kundensupport von denen und die sagen, ja, mach mal Video, wie du es an- und ausziehst, bla bla bla. Und
ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir da jetzt hingehen wollen.
Ja. Auf jeden Fall hat er jetzt andere Sleeves sich gekauft. Ende der Geschichte.
Die aber auch nach 2 Monaten kaputt gehen.
Er hat jetzt auch mal die SPDs probiert.
Die neuen oder die?
Die neuen. Er hat gemeint, so als Trainingssleeve echt geil, weil bietet mehr Support als die normalen. Und ist so für so Training außerhalb vom Wettkampf für ihn ganz geil, weil er hat auch keinen Bock, sich jedes Mal in die Insert zu quetschen.
Ja.
Ja. Also,
kann ich verstehen.
Ich finde, man sieht da jetzt bei all den Geschichten, die wir haben, das ist ein sehr nerviges Thema und ich glaube, das geht jedem draußen so. Und wie Max es vorhin auch schon angesprochen hat, ich glaube, jeder hat irgendwie ein unterschiedliches Bein, dass da jeder eine andere Meinung auch hat. Aber ich kann mich trotzdem nicht erinnern, dass damals, als nur SPDs gerockt wurden oder was auch immer, dass diese Probleme da waren.
Das liegt ja auch in der Steifigkeit, ne? Desto steifer das Material, desto leichter geht es kaputt.
Max hat steif gesagt.
Und angeblich sind die auch alle aus derselben Fabrik oder was, dieses Material, wo die das herholen, egal welche Marke.
Sheen.
Und,
ja. Safe. Sheen oder Temu.
Cool.
So, ja gut, das war auf jeden Fall schon mal ein interessanter Einstieg in unsere heutige Folge. Ist jetzt mal wieder länger geworden als gedacht. Aber wir haben euch ein cooles Thema heute mitgebracht. Und zwar bin ich da so ein bisschen drauf gestoßen, so in den letzten Tagen. Und ich würde es so als das Hauptthema Feedback betiteln. Und da ging es so ein bisschen darum, wie man denn, also ich sag mal, eine Sammlung von wie man Feedback gibt als Coach, wie man Feedback gibt als Athlet, wie man Feedback aufnimmt. Und ich würde sagen, dass wir das heute mal nämlich so ein bisschen beleuchten. Und da ist erstmal, finde ich, die allererste Frage, weil wir ja natürlich auch Coaches sind. Wie gebt ihr denn wirklich so ein produktives Feedback als Coach? Vielleicht so ein bisschen runtergebrochen auf, ich sag mal, vielleicht nach jeder Session oder nach einer Woche, nach einem Blog. So, was sind für euch da so ein paar wichtige Grundpfeiler, wie ihr euer Feedback gebt?
Falk heraus.
Also ich versuche das immer so ein bisschen in Hybridform zu machen. Das heißt, meine Trainees sind quasi angehalten, zu möglichst jeder Session irgendwie Feedback zu geben. Meistens passiert das über WhatsApp, entweder per Sprachnachricht oder per schriftlichen Austausch. Und ja, schreiben dann erstmal so rein, wie sie die Session wahrgenommen haben, wie sie sich gefühlt haben, was gut lief, was vielleicht nicht so gut lief. Erstmal ganz, ganz dickes Shoutout an Sven, der macht das von allen wirklich mit Abstand am vorbildlichsten. Also einfach extrem hilfreich, weil du dann immer weißt, okay, zu welcher Session hat er sich wie gefühlt, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo sind jetzt irgendwie so Stellen, an denen wir ein bisschen expliziter arbeiten müssen, was beschäftigt ihn, wie wirkt sich Arbeit, Schlaf, Essen, Stress generell auf sein Training aus, das kannst du einfach dann am besten mit einschätzen, ja. Und von meiner Seite gibt's dann halt meistens nochmal, wenn es irgendwelche konkreten Sachen an dem Trainingstag gibt, schon mal eine kurze Rückmeldung. Und ansonsten halt wöchentlich Feedback per Video, wo ich mir dann erstmal alle Lifts vorher angucke und dann die Sachen, die ich am auffälligsten finde, in das Video mit reinnehme und sage, okay, hier, dies, das, jenes, daran können wir arbeiten und vielleicht noch ein paar Cues mitgebe. Oder je nach Präferenz des jeweiligen Athleten einfach direkt sage, ja, stell dich nicht so an. Genau.
Okay, also ich muss sagen, ich glaube, man macht es ja immer so ein bisschen ähnlich. Ne? Also ich versuche auf jeden Fall eigentlich nach jeder Session so ein kleines Feedback zu geben. Muss ja nicht immer ein großes Feedback sein, aber ich finde es auch ganz gut, weil wenn du zum Beispiel Montag und Freitag eine Beuge hast, kannst du am Montag Feedback geben und dann kann es gleich Freitag umgesetzt werden, statt dass du wieder da eine Woche wartest. Das finde ich halt dann immer ganz geil. Und sonst versuch's eigentlich schon wirklich so, also mindestens eigentlich 3-4 Mal die Woche irgendwo Feedback zu geben. Gerade so am Wochenend-Sessions, wenn dann Samstag und Sonntag oder Freitag, Samstag trainiert wird, mache ich es dann immer so die beiden Tage noch zusammen. Weil da ist es dann oftmals ja so ein großer Wisch an Videos, die man dann bekommt. Und hier und da mache ich auch Looms, muss ich sagen. Ist ein bisschen weniger geworden, weil ich bei vielen jetzt das Gefühl habe, dass gerade feedback-technisch da richtig gut eingegroovt bin. Da brauche ich jetzt nicht immer da so ein 20-Minuten Clip aufzunehmen. Aber ich muss sagen,
ach, krass, dass die bei dir so lang werden, oder war das jetzt einfach übertrieben?
Nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel, Grüße gehen raus an Jan, wenn der so am Ende von seiner Woche, der kriegt immer ein gesammeltes Feedback am Ende der Woche. Das wird dann schon manchmal so ein, also 10, 15, manchmal vielleicht 20 Minuten Video, ja. Ich gehe da schon nicht nur auf die Videos ein, sondern gehe auch so ein bisschen auf, ich sag mal, den Trainingsplan ein, schau mir das nochmal an, sag, hey, wir sind jetzt in der und der Woche, das und das ist der Plan, so dass er halt so ein bisschen auch da an die Hand genommen wird, wo wir uns gerade befinden, wo wir was wie machen. Und ja, also es ist dann schon recht viel. Und ansonsten halt immer so ganz klassisch, ne, bisschen auf WhatsApp dann halt hin und her schreiben, paar Videos beantworten von einem Trainingstag. Ich finde, es muss ja nicht immer mega viel Feedback sein. Manchmal hilft es auch einfach zu sagen, ey, Training sah heute richtig geil aus. Wir können Vollgas weiter in die nächste Session gehen. Hilft ja auch einfach nur dem Athleten ein bisschen mental. Und vielleicht nicht immer einfach nur so, ja gut, muss ich nicht antworten, läuft der eh. So, das ist dann nicht so mein Vibe.
Ja, ich mach's ähnlich wie Kona. Gib halt eher Session-Feedbacks. Und dann, wenn ich die Woche update, noch mal was Kurzes, ob ich irgendwas geändert habe. Hier, du hast jetzt übrigens nächste Woche Vierer, weil so und so oder wegen dem Urlaub, da müssen wir noch mal quatschen. Mhm. Aber diesen Bulk der Arbeit verteile ich mir halt eigentlich. Ich habe immer versucht, oder ich sag's jetzt gerade immer so, dass nach 48 Stunden gebe ich spätestens Feedback und versuche auch gerade, also gerade ist wieder schwerer. Ich habe vorher mal versucht, jeden zweiten Tag nur Feedback zu machen. Also bei allen Athleten dann einfach, die gerade was noch anstehen hatten. Mhm. Ist manchmal ein bisschen schwerer, aber ja, generell sehe ich das auch wie Krone, dass wenn man dann halt öfter Feedback kriegt, vor allen Dingen, wenn man gerade ein Problem hat oder einen neuen Athleten, dann hilft das viel, auch nur schon, wenn man sagt, hey, das, was wir besprochen haben, das hast du da richtig gut umgesetzt, das genauso weitermachen. Ich glaube, Bank ist da ein geiles Beispiel, weil wenn jetzt jemand dreimal, viermal bencht, dann kriegt er halt viermal in der ersten Woche halt direkt Feedback. Und irgendwann, wenn die Leute dann länger bei mir sind, kriegen die dann meistens bei der Bank am wenigsten Feedback. Da heißt es dann meistens so, passt. Und ich denke mal, das ist so das Ding, wenn ich was sehe, was ich, sag ich mal, problematisch finde oder was so krass im Weg steht, meiner Meinung nach, dann versuche ich schon sehr intensiv daran zu arbeiten, gebe sehr viel Feedback. Wir hatten ja auch mal drüber geredet, dass ihr sehr viel beschreibend macht. Ich mache immer sehr viel gern mit Videos, versuche zu zeigen, hey, guck mal, bei dir sieht das so aus, versuch doch mal ein bisschen mehr so oder ja, aber ich mache ja natürlich das Coaching an sich noch nicht so lang und deswegen finde ich es auch ganz spannend, wie sich das jetzt so entwickelt. Was ich so festgestellt habe, und ich kann mir nicht vorstellen, wie man coachen kann, ohne selbst zu trainieren, aber da kriegt man manchmal selber das Feedback, dass manche Sessions einfach nicht laufen und dass man auch nicht so viele Sachen überbewerten muss. Und das versuche ich gerade immer mehr zu verinnerlichen, dass man auch manchmal Kleinigkeiten erstmal nicht sagt und guckt, ob sich das häuft oder guckt, ob es wirklich ein Problem ist, bevor man versucht, an jeder Kleinigkeit rumzudoktern und dann vergisst der Athlet manchmal das Wesentliche.
Ja.
Und was ich festgestellt habe, vor allem bei erfahrenen, ich weiß gar nicht, ob das nur so erfahrene Athleten sind, aber es hat einen ganz großen Wert, glaube ich, dass man Athleten nicht alles vorguckt, sondern sie nur auf ein Problem eventuell hinweist und sie dann mal selber probieren lässt. Weil ich habe gemerkt, wenn ich denen zu viel Feedback gebe und Input, dann ist es so, ja, ich mache einfach, was du sagst, aber die fühlen gar nicht mehr und probieren gar nicht mehr selber, was für sie passt. Und da versuche ich jetzt auch immer ein bisschen weniger zu machen. Ich hatte, ich mache ja gerade hier dieses Ultimate Powerlifting Seminar von Thomas mit Pascal und Sebastian Preine und Angelos. Und da habe ich so ein bisschen mitgenommen, einen Punkt, die gesagt haben, so zu Feedback, manchmal hilft es einfach nur die Leute bewusst zu machen auf ein Problem, und die selber machen zu lassen. Also gar nicht so zu sagen, ja, probier das mal so und so zu beheben, mit Knie vorschieben oder das oder hier und tacken und da, sondern einfach zu sagen, guck mal hier, siehst du das, dass du nicht im Schwerpunkt bist? Versuch mal, das beim nächsten Mal auszugleichen. Oder einfach nur, guck mal, dein Arsch ist hochgegangen oder nicht anzufangen mit, ja, mach mal Leg Drive, das und das. Einfach nur mal darauf hinweisen und manchmal korrigiert der Athlet das schon selbst. Das finde ich immer gerade ganz spannend so beim Feedback. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, was man anspricht und was man selbst machen lässt. Oder so.
Ich muss sagen, das finde ich, das habe ich ja auch schon öfter jetzt mal mittlerweile gesagt, dass mir das wichtig ist, dass der Athlet so ein bisschen eine Autonomie lernt oder dass ich ihm eine Autonomie vermitteln kann, dass er selbstständig für sich arbeiten und denken kann. Und da hilft es, finde ich, voll oft, wirklich ein bisschen weniger Feedback zu machen. Vielleicht gar nicht so, das haben wir eh schon mal auch besprochen mit diesem Thema Cues, gar nicht so viel zu cueen, sondern eher zu sagen, die Bewegung sollte vielleicht eher in diese Richtung gehen. Wie würdest denn du das lösen? Und weil der kennt ja sich und seinen Körper dann auch und weiß dann vielleicht besser, was es heißt, das, keine Ahnung, Körperschwerpunkt zu verlagern oder aufrechter oder weiter vorgelehnt zu sein, ohne dass ich jetzt irgendwie sag, ja, nimm mal die Brust runter oder nimm die Brust raus oder sonst was. Und das ist mir da schon sehr wichtig, dass ich das einfach den Leuten mitgebe, weil ich finde eben, im Endeffekt stehen sie ja trotzdem alleine dann in der Session da. Klar, ich bin natürlich da. Ich sag auch oftmals, wenn wirklich was im Notfall ist, dann macht so ein Sirenen-Emoji davor, dann weiß ich, dass es wichtig ist. Aber ansonsten hätte ich's oder hab ich's halt am liebsten, ne, dass die Leute am besten Session durchtrainieren und dann alle Videos schicken, weil dann ist auch so ein bisschen das subjektive Feeling besser und nicht so, dann sind sie nicht so, wie sagt man denn, in your head, also so noch mental irgendwo krass festgeklammert, wenn gerade Beuge nicht so lief oder Heben war irgendwie vom Boden schwer oder was auch immer. Ich finde, wenn du es dann ein bisschen mit Distanz nach deiner Session betrachtest, ist es alles gar nicht mehr so schlimm.
Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich würde auch sagen, dass Autonomie oder die Fähigkeit, sich selbst zu helfen in verschiedenen Situationen schon so das langfristige Ziel ist. Was ich aber identifiziere, gerade bei, ich habe so ein paar jüngere Athleten, bei denen würde ich sagen, dass da vielleicht noch Reserven sind, was dieses Autonomiekonzept angeht. Also die lassen sich halt immer noch relativ leicht beeinflussen von irgendwelchen Sachen, wie wir es letzte Woche halt schon besprochen haben, so auf Social Media, und sehen dann, oh, der und der Lifter hat jetzt das und das gemacht und der hat halt so eine Technik, bliblablub, und dann mache ich das jetzt auch. Oder der und der Lifter ist bei irgendjemandem in Coaching und hält sich irgendwie nie an die vorgegebenen Trainingsgewichte und macht, was er will. So, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und dann muss ich hier anfangen, mich hinzusetzen und dann wirklich 20 Minuten Vorträge darüber zu halten, warum es mir wichtig ist, dass sich an die Gewichtsvorgaben gehalten wird. Und da ist dann halt auch relativ viel Input notwendig, ne? Also die Leute, die noch sehr jung sind und nicht nur jung im Alterssinne, sondern auch im Trainingsalter, die halt wirklich noch nicht so lange dabei sind, so ein bisschen darauf einzustellen, dass das hier alles ein Prozess ist, der ein bisschen dauert und für den man Geduld haben muss und auch viel Frustrationstoleranz und viel Zurückhaltung üben muss, egal wie talentiert man ist, und man sich nicht halt sofort von irgendwelchen Kleinigkeiten von links und rechts beeinflussen lassen sollte, sondern so ein bisschen straighter seinen Film fahren muss. Und ja, also auch, was Hendrik schon mal so angesprochen hat, die Leute in so ein technisches Muster reinzubringen, das dauert halt, ne? Und wenn du dann irgendwann an dem Punkt bist und die Leute geschnallt haben, was du willst, also was so deine Vorstellung davon ist, dann kann man das halt schon so ein bisschen passiver machen und sagen, hey, wie siehst denn du das? Also was würdest du jetzt in der Situation machen, weil mir das und das nicht gefällt? Und dann kann dir die Person darauf antworten. Aber dann, also da sehe ich dann bei einem Coach sich dann noch so einen gewissen Bildungsauftrag, den Leuten erstmal überhaupt beizubringen, was das heißt, was Training überhaupt ist und was Technik überhaupt ist, und wie es aussehen kann für eine individuelle Person, in einem effizienten Muster zu arbeiten und so weiter, und das dann selbstständig identifizieren zu können, ist halt immer ein relativ langer Weg.
Ja, das musste ich auch, oder das erkläre ich generell immer den Leuten, vor allen Dingen so, wenn die gerade starten, sage ich immer sofort, pass auf, es geht hier nicht darum, dass ich dir was sage und dann erwarte ich, dass du es bei der nächsten Session genauso machst. So Training ist nicht zeigen, wie krass man ist, sondern das ist halt üben. Und das ist ganz klar, dass man nicht nach zwei Sessions sofort die Technik hat. Sage ich auch immer, manche arbeiten da halt jahrelang dran, um das zu perfektionieren. Und dann sage ich mal, wenn am Ende des Blocks so 2, 3 Konzepte da schon verinnerlicht sind, dann bin ich schon zufrieden. Und wenn die ein bisschen länger dabei sind, das habe ich hier von, hier, Grüße gehen raus an Lois von King of Weighted. Der hat mir gesagt, dass er immer die Leute fragt, so wenn man so Session-Feedback macht. Also ich habe auch so ein Weekly-Check-In, weil Kona ja auch sagt, so manchmal in der Session sind die noch so komplett emotional gebunden. Und dann lasse ich die gerne so nach der Woche nochmal reflektieren, wie waren die einzelnen Tage, an welchen Tagen lief es besonders gut, an welchen schlechter und stelle halt solche Fragen. Und da frage ich halt auch nach, was würdest du anders machen? Was hast du dir vorgenommen letzte Woche? Wie gut hat das geklappt? Und was würdest du nächste Woche anders machen? Und das zwingt auch so ein bisschen die Leute, ein Athlet zu sein und nicht so, hier ist Training, sag mir, was ich machen soll. So, sondern dass die auch selber sich überlegen, hey, an was will ich arbeiten? Weil dann wird es auch aktiv dran arbeiten. Und von meiner Seite, wo ich auch viel drüber nachdenke in letzter Zeit, dass ich mir echt ein System noch mehr machen muss. Also das mache ich jetzt immer mehr, mir Notizen zu den Athleten machen. Weil desto mehr Athleten man hat, vergisst man ja auch irgendwann, woran man jetzt gerade gearbeitet, oder nicht nur, woran man gerade arbeitet, aber woran haben wir denn vor 3 Wochen gearbeitet. Und das habe ich mal von PIS gehört, glaube ich. Das war von Joe Stanek in irgendeinem Podcast, hat er erzählt, dass er so ein Notizsheet hat, wo er sich immer aufschreibt, was bei einem Athleten gut funktioniert hat an Erklärungen oder Cues oder was weiß ich. Und da hat er so 1, 2 Sachen immer stehen. Und ihm fällt fast immer aus, seit er das macht, nach so einem halben Jahr oder so, läuft es auch immer kacke. Und die Leute, sag mal, hier, guck mal, wir hatten ja mal diesen Cue damals aufgeschrieben und auf einmal stimmt ja das. Und dann denken die wieder dran, weil die denken, also erstmal verinnerlicht man es, glaube ich, ne? Dann denkt man nicht mehr dran, dann vergisst man es vielleicht irgendwann wieder. Und das ist mir auch aufgefallen, dass ich mit Athleten irgendwann wieder bei alten Cues lande und gesagt habe, ey, muss ich mir echt mal notieren.
Würde ich ganz kurz nochmal addieren dazu. Was bei mir dann so ein prominentes Thema ist, ist Leg Drive. Also du kannst wirklich so nach 1, 2 Blöcken, wenn du merkst, dass die Bank so ein bisschen decreasing ist, so am Decline, dann einfach wieder Fokus auf den Leg Drive. Und dann, ach ja, krass, ich bin ja wieder viel stabiler auf der Bank. Ja,
bist du. Direkt so als Quick Response speichern.
Ja, ja, voll, voll. Voll. Also das sind wahrscheinlich auch, also ihr habt ja vorhin gesagt, oder Maxi hat zumindest gesagt, dass er relativ wenig Bankfeedback macht. Also ich glaube, bei mir ist Bankfeedback so, was technische Hinweise angeht, so das Umfangreichste. Also ich brauche dafür relativ viel Zeit immer in den Feedback-Videos. Ich versuche da, also ich finde, es ist so vom Setup her der technischste Lift, würde ich sagen. Und das halt zu bearbeiten, also schon allein am Setup zu arbeiten, dann noch einige Sachen in dem Lift besser zu behandeln, ist so umfangreich, dass das schon also deutlich mehr ist als Heben oder Beuge. So, bei mir zumindest in den meisten Fällen.
Da will ich nur ganz kurz korrigieren, dass am Anfang gebe ich halt auch unglaublich viel Feedback. Das ist eher später, dann wird es weniger. Aber am Anfang ist es auch klar, dass man...
Ja, ja, aber auch so im Laufe der Zeit ist Bank bei mir immer noch relativ viel. Also das bleibt relativ konstant umfangreich, würde ich sagen.
Ja, ich muss auch sagen, bei Bank kann man sehr viel, ich finde da, ja, gerade diese Sache mit Leg Drive oder so Sachen mit Ellenbogenpositionen oder mit der Brücke sind so Sachen, die gehen so ein bisschen immer, aber weil du dich auch immer wieder neu dran erinnern musst. Das ist nicht wie mit der, weiß ich nicht, bei der Beuge, finde ich, oder beim Heben, kann man Sachen irgendwie relativ schnell umsetzen. Aber dadurch, dass es bei der Bank so viele Sachen gibt, fällt es mir da auch schwer. Ja, ich habe da allgemein, also zum Thema Feedback, habe ich immer noch so eine Art Fatigue-Management-Tracker im Sheet. Ich nenne das jetzt einfach auch mal mit unter, oder ich nehme das jetzt mal mit unter das Thema Feedback, weil es ja auch irgendwo ein bisschen Feedback. Und da tracke ich halt immer täglich so natürlich Bodyweight, Aber auch eben so Muskelkater, Oberkörper, Unterkörper, ob irgendwo Schmerzen sind, wie der Schlaf ist, Stress, wie die Nutrition und so ist.
Für den Athleten jetzt oder
du genau. Privat? Für den Athleten, ich sehe was auch.
Bei jedem Athleten jeden Tag reinschreiben, wie es mir geht.
Oh, nee, ob er das jetzt nur selber passt, für sich heute, macht. Oder?
Passt nicht so.
Heute mit der
Keine Lust sehr auf den schreiben.
Sack Stress 5. ja, nee, dass ich da auch so ein bisschen so eine Übersicht habe, weil ich finde, da sieht man schon so ein bisschen den Klassiker. Ne? Wenn es Richtung Blockende geht, wird halt irgendwie immer so ein bisschen der Stress ein bisschen höher, der Schlaf wird manchmal ein bisschen schlechter, bei manchen wird er auch dann plötzlich insane gut, weil sie einfach richtig erschöpft sind immer und dann richtig viel pennen. Und da, finde ich, kann man dann wenigstens so ein kleines Fatigue-Ding, zu dem Fatigue-Thema wenigstens was draus machen. Und so, was mir noch feedback-technisch wichtig ist, habe ich immer nach jeder Session so, ich frage immer die Session RPE ab. Also wie war es jetzt so ungefähr von der RPE? Und da ist auch wirklich alles dabei, ne? Also da ist wirklich in der letzten Peaking-Woche, ja, war heute so als 6-7, obwohl die Lifts halt alle richtig schwer waren, aber ich weiß, okay, die Session war halt geil, so dementsprechend ist es ein bisschen euphorischer. Und manche tragen in der Intro-Woche eine 9 ein. Das kann halt auch nicht sein. Aber damit vibe ich dann einfach. Und dann ist es immer noch so, ja, hat sich die Beuge heute stark angefühlt, schwach, hat sich fühlst du dich ermüdet? Fühlst du dich nicht ermüdet? Solche Sachen fragt er immer noch so für Squat, Bench, Deadlift ab für den jeweiligen Tag. Und dann am Ende immer noch so Standard, ne? Notizen. Einfach so Sachen, die man vielleicht irgendwie an dem Tag nochmal loswerden will, die man sich so ein bisschen über die Session aufschreiben will. Weil da gibt's auch manche, die sich dann halt selber nochmal so Notizen schreiben wollen, die sie vielleicht jetzt nicht mir schreiben, weil die Notiz eher an sie selber gerichtet ist. Und dann finden sie da nochmal alles. Also ich finde das auch ein wichtiges Feedback-Thema, dass man auch so jede Session so ein bisschen evaluieren kann und nicht nur vielleicht einmal am Ende der Woche oder von einem Blog.
Ja, ich habe mir doch sehr lange Gedanken gemacht und verschiedene Systeme so probiert, wann ich was abfrage. Ich bin irgendwie so dabei gelandet, dass ich für die Session immer nur frage, wie stark hat sich die Bank Deadlift Squat angefühlt und wie recovered warst du für die Lifts? Und ansonsten habe ich mir mal gedacht, ja, so wie anstrengend die Session generell war, sieht man dann meistens an den APIs oder ja, da lasse ich mir dann auch viel einfach als Nachricht zuschreiben. Das schreiben die Leute ja fast immer. Was ich ganz witzig fand, viel hatte ich da auch von hier Drake von Data Driven Strength. Die haben sich da einen damals reingeholt, der vorher so Statistiker war bei Footballteams und sowas. Aha, und ja, da halt so riesen Data Sheets gehabt hat und da als Analyst so ein bisschen. Und der hat so ein bisschen erzählt, was er so da mit reingebracht hat und meinte dann zum Beispiel, bei allem, was du abfragst, vor allen Dingen so jetzt von 1 bis 10, wie war, ich kann ja mal ein paar Beispiele sagen, die ich so frage, Ernährung, Hydration, wie nennt man das? Genug getrunken einfach, Bewegung, Schlaf, Stress. So die Sachen frage ich so ab einmal pro Woche. Da habe ich auch gemerkt, es reicht pro Woche. Mhm. Und er hat auch direkt gesagt, bei sowas wie RPE, Session RPE oder Stresslevel, ne, die Zahl, die Leute eintragen, ist eigentlich völlig egal. Das Einzige, was er sich anguckt, ist, was tragen die durchschnittlich ein und wie doll weichen die vom Durchschnitt ab. Ja, weil manche Leute denken, es ist immer alles super anstrengend. Und manche Leute sagen immer so, ja, war alles leicht. Und wenn der dann aber, der immer alles leicht fand, mal mit reinschreibt, dann sollte man vielleicht mal hingucken. Beziehungsweise, ja, also eigentlich geht es nur darum, wie doll weicht was vom Durchschnitt ab, ne?
Ja, das ist auch das. Also mir ist es jetzt egal, ne, ob die Session eine Ad 6 oder eine Ad 7 oder eine Ad 8 war. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, was ist jetzt genau eine Session RPE 8 oder 7. Aber ich finde, man sieht nämlich dann auch wirklich immer, wenn einer durchgehend 6-7 eintragt und irgendwann kommt da mal eine 9, dann weiß ich ja, okay, gut. da muss irgendwas auf jeden Fall anders gelaufen sein in der Session. Das mache ich dann auch genauso. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, ne, weil du kannst das jetzt. Das ist wie bei RPE selber. War der Beuge jetzt eine 7 oder eine 8? So war die Session eine 7 oder eine 8, kann man jetzt auch nicht perfekt immer genau sagen.
Ja. Wollen wir mal zu Athletenfeedback rüber, was man als Athlet besonders gut oder schlecht machen kann.
Also das Schlechteste, was man machen kann, ist einfach nix, glaube ich. Ja. Das, also wenn du in der Lage bist, vielleicht 2-mal die Woche ein kurz zurückblickendes Feedback zu geben, hilft es deinem Coach schon ungemein, einfach sich so ein bisschen drauf einzustellen, was eigentlich abgeht, wie so deine Lebenssituation ist, weil, also, ne, der Stress im Alltag bedingt ja dein Training. So, wie habe ich gegessen, wie habe ich getrunken, das haben wir ja alles gerade schon angesprochen. Und das sind alles Sachen, die uns wichtig sind. Und je mehr Daten und Informationen wir zu den Dingen bekommen, desto besser. Und je weniger, desto schlechter. Beziehungsweise desto schlechter können wir uns darauf einstellen, was passiert. Und also das Beste, was ihr machen könnt, ist einfach machen, glaube ich. Würde ich sagen.
Einfach ein Macher sein. Danke, Falk. Würde ich sagen, machen wir mal gleich die Überleitung, nämlich dann auch dazu, was für uns und natürlich auch für euch als Athleten gilt, wie man denn ein produktives, ein gutes, wie auch immer, Feedback eigentlich geben kann von einer Session, vielleicht von einer Woche, von einem Trainingsblock, was da so die Strategien sind. Und ich muss sagen,
der ultimative Feedback-Guide
bei Kona.business.
Boah.
Geil.
Boah, okay.
Oh, warte mal, ich muss mir einen Marker dran machen, dann muss ich noch wieder 3 Stunden Effekte drauf treiben. Bassdrop noch.
Geil, so eine 808.
Weiter?
Ja.
Ja. Ich finde, dass so produktives Feedback ist natürlich immer schwer, was jetzt wirklich produktiv ist, was gut ist. Ich habe so die 2 Extreme. Das eine Extrem, dass mir einer wirklich nur Videos schickt. Einfach, da kommen dann 3 Videos an einem random Donnerstag in der Woche. 3 Sessions wurden schon trainiert. Ich weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Das ist keine Übung, keine Rep-Zahl, kein Gewicht.
Ja, that would be me.
Gar nichts. Und das, da muss ich sagen, so, das ist immer schon mal das allererste, was ich gerne habe. Dass ich wenigstens eine Beschreibung habe. Weil ich nämlich dann auch mal in 3 Monaten durch den Chat schauen kann oder irgendwas mir speichern kann und weiß, ah, okay, da haben wir das und das gemacht. Aber wenn dann immer nur so einfach da 3 Videos landen und ich habe keine Ahnung, was es da geht. Und das sind dann immer die Spezialisten, die bei der SSB dann auch da alle möglichen Farben zusammensuchen, um bloß die 170 nicht mit 3 roten zu laden, sondern wirklich einmal den kompletten Regenbogen nach oben und unten basteln.
Und dann scheinen die kein Gewicht dran.
Ja, genau. Und ich denke mir halt so, hast du jetzt 500 Kilo gebeugt oder sind es nur 120? Ich habe keine Ahnung, weil dann hängt neben der nagelneuen Leiko nämlich dann noch die schimmeligste Bumper auf diesem Planeten. Und ich check halt gar nichts mehr so. Es ist dann richtig schwer. Hat jetzt nicht viel mit Feedback zu tun, aber ich finde, es ist ein Teil davon. Ich find's immer ganz gut, wenn ich so nach der Session mal erfrage, oder wenn mir jemand sagt, hey, Session war gut, Session war schlecht, irgendwie sowas, hat sich irgendwie so und so angefühlt, vielleicht war ja die Beuge besonders gut, vielleicht war es irgendwie besonders schlecht oder was auch immer, und dann immer so ein bisschen, ich sag mal auch, ob irgendwas gut umgesetzt wurde, was wir besprochen haben, ob irgendwas vielleicht nicht so gut geklappt hat, irgendwie so, weil dann weiß ich ja auch, okay, so wie wir es jetzt anscheinend gerade machen, ist der richtige Weg, ist vielleicht der falsche Weg, was auch immer. Aber wenn mir dann jemand 19 Nachrichten schickt, boah, es war so gut, senden. Ich hatte so viel Spaß, senden. Und mein Handy sind ganz dauerhaft am Vibrieren, dann sind auch neue Smileys drin und wir werden so geisteskrank, ja! Und dann kommen noch 3 GIFs und noch ein Sticker hinterher und dann noch mal 3 Nachrichten, dann denke ich so, Alter, um was geht's jetzt ganz genau? Also du hast jetzt einfach nur eine gute Beuge-Session gehabt. Okay, cool, danke. Das hättest du doch so sagen können. Ja, das ist
Kona will euch ausbremsen in eurer Emotion.
Nee, ich will nur einen gewissen Grad an Objektivität halten. Ich weiß, ey, PRs sind mega geil, aber wenn du deinem Coach mit 49 Nachrichten zuspammst, weil du gerade gut gebeugt hast, ist es sehr, sehr stressig.
Also, erstmal zu dem Thema Beschriften und so. Ich sag eigentlich allen meinen Athleten, und das würde ich auch allen empfehlen, die das hören, wenn ihr ein Video schickt, beschriftet das mit Datum, Übung, was habt ihr gemacht? 3x 170 Kilo, @3 Reps in Reserve. Der Vorteil ist, wenn du dann mal einen Lift suchst von vorletzter Woche oder mal die 170 Kilo mit den letzten 170 Kilo vergleichen willst, findest du es halt sofort in der WhatsApp-Suche. Und was Kona schon sagt, der Coach weiß halt direkt, ey, von wann war das und was macht er da gerade in dem Bild und wie hat das geratet. Also das ist super hilfreich. Dann glaube ich, eine Sache, die extrem wichtig ist, ist, dass man
Und das meint, glaube ich, auch, meint ihr dann auch mit dem Thema so, ja, war voll geil und wow und ah, und ich habe erst gedacht und dann habe ich aber gedacht und da. Versucht nicht, so ein Stream of Consciousness zu machen aus eurem Chat, also direkt zu schreiben, was ihr denkt, auch sofort, wenn ihr es denkt, sondern erstmal würde ich immer erst nach dem Training Sachen schicken. Niemals während des Videos, obwohl ich auch gerne mich nicht dran halte. Aber Training erstmal machen, alles filmen und dann nach dem Training wirklich Feedback vorbereiten für den Coach und nicht random alles rausschießen und sagen, was man denkt, sondern einmal runterkochen lassen die Emotionen und dann einmal kurz fragen, was könnte dem Coach denn helfen? Was ist wichtig, um, weiß ich nicht, dass der Informationen aus dem Training zieht? Und ja, dann zehnmal zu sagen, wie geil alles war. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man viel arbeitet, ist es ja auch völlig okay. Ich trenne dann auch gerne, weil was so privat, Arbeitshandy und privates Handy und sagt, ey, wenn ihr was privat habt, schreibt mir da. Und wenn die Leute dann sagen, hey, ich habe heute mal richtig in die Masse reingekloppt, so wie ich es machen sollte oder hatte heute eine witzige Gym-Story, dann schicken die mir es halt privat. Und ja, in diesem Coaching ist halt, glaube ich, wichtig, das geht genauso für die Coaches und das fällt mir von der Seite genauso schwer, dass man sich bewusst ist, desto mehr man uninformative Sachen schreibt, die keine Informationen bieten, desto weniger offensichtlich werden die Sachen, die wichtig sind. Also es verschwindet einfach in dem Noise, wenn man ganz viel einfach erzählt. Also es ist immer wichtig, sich einmal, glaube ich, das nachzubereiten und wirklich zu überlegen, okay, was ist wichtig und dem Coach das schreiben. Und das können auch Kleinigkeiten sein oder was einem auffällt. Und ja, ich weiß nicht, wie habt ihr das so jetzt? Sollte so der Coach die Kommunikation wie so ein Arbeitskollege sein oder wie so ein der beste Kumpel? Das sind jetzt, glaube ich, so zwei Extreme. Und wo würdet ihr eher so den Wunsch einordnen, zumindest wenn es jetzt um Trainingsfeedback geht?
Ich hab's gerne wie so eine Art der große Bruder. Weißt du, so ein Zwischending irgendwie. Sodass du trotzdem eine gewisse Autoritätsperson bist und der Trainee dich trotzdem respektiert. Und ich muss sagen, das hatte ich jetzt das hatte ich schon immer mal wieder nicht, dass es dann so ein bisschen so von oben herab ist, wo ich dann auch gesagt habe, Junge, raff dich mal ein bisschen. Also so, du hast im Endeffekt, um es jetzt mal wirklich aufs Kleinste runterzubrechen, mich als Coach engagiert. Und das, was du aber gerade abziehst, hat nichts damit zu tun, dass ich eigentlich ich will jetzt nicht die höher gestellte Person in dem Moment sagen, aber ihr wisst, was ich meine, bin, sondern da war so ein bisschen so ein respektloses Verhalten dabei. Und muss auch sagen, das wurde dann auch schnell eigentlich anerkannt und seitdem ist das alles wieder ein bisschen professioneller. Aber ich finde eher so ein bisschen dieses große Bruder-Ding, glaube ich, geil, weil es ist so eine Mischung da draus. Du kannst irgendwie so ein paar Jokes bringen, kannst irgendwie trotzdem so ein bisschen zusammen gut Vibes haben, aber bist irgendwo trotzdem so eine Autoritätsperson. Und ich glaube nämlich, wenn du wirklich nur die komplette Autoritätsperson bist, dann hat man auch so gerne wahrscheinlich das Gefühl als Athlet, dass man nicht zu 100% offen und ehrlich sein kann. Geht mir irgendwie so. Also so habe ich das Gefühl und das würde mich dann, glaube ich, ja, ein bisschen stören.
Dazu
auch, ja gleich Oha gesagt.
Ja, weil mir dazu was einfällt zu diesem, wenn du so eine krasse Autoritätsperson darstellst für die Leute. Oh, das ist mir aber gerade, kriege ich es wieder zusammen. Also dein Punkt, großartig, dass die Leute dann denken, okay, die müssen dir was verheimlichen oder haben Angst davor, irgendwelche Konsequenzen zu erfahren oder sowas, was ja nicht passiert. Also nicht Konsequenzen in dem Sinne, dass sie bestraft werden, sondern, also Konsequenzen gibt es dann meistens schon. Aber auch, dass sie halt nicht selbstwirksam sind, sondern dass du, also ich weiß nicht, oft hat man das ja in Betrieben, wenn du so eine höher gestellte Person hast, dass die Verantwortung für alles übernimmt. Also das dann auch ständig deklariert und sagt, ja, wenn ihr Scheiße baut, dann bin ich dran. Ich mach's aber auch gerne und dann irgendwelche harten Moves macht, die so der Filmpolitik ein bisschen widersprechen, aber ist auch egal. So, dass dann auch so ein bisschen dann überschwappt in, okay, mein Training läuft scheiße und mein Coach ist dann schuld. So. Weil er ja diktiert, was ich mache. So. Und dann darf man halt nicht vergessen, dass man halt ein autonomes und selbstwirksames Menschenwesen ist und sich dann halt auch selbst mal darauf konzentrieren müsste, okay, was, ich habe jetzt hier Schmerzen, was mache ich da, wie gehe ich damit um? Ich werde immer leichter, was kann ich denn da machen? So. Oder ich habe tiefe Probleme bei der Beuge und mein Coach sagt mir das, aber irgendwie geht's nicht weg. So, ja. Der kann es halt nicht für dich fixen. Der kann dich darauf hinweisen und darauf, also dafür ist ein Coach ja da, dir zu sagen, okay, das und das sollten wir verbessern und so kannst du da hinkommen. Aber machen musst du es halt am Ende immer selber.
Ja, also ich finde schon, gerade so beim Thema Schmerzen oder was auch immer, ist es voll okay, wenn du da die Hilfe irgendwie von jemand anderem einholst, weil ich glaube, das ist ja normal so. Du fragst erstmal halt denjenigen, der dir irgendwie da am nächsten steht, was man bei dem Thema machen kann, bevor du dich da selber irgendwie ewig ins Googlen versetzt und merkst, dass dein Quadrizeps Schmerz
Leukämie hast, Alter.
Eigentlich wirklich Tumorstufe 19 ist und dein Bein vermutlich in den nächsten 7 bis 30 Sekunden abfallen wird. Laut Dr. Google. Das bringt halt
wenn
auch
gar nichts. Wenn du Piratenlieder singst oder was?
Hallo Coach, habe jetzt Holzbein, ist okay.
Zählt das als equipped?
Ist das IPF zugelassen? Bin jetzt unterstützter Athlet. Ja, da ist natürlich schon mal wichtig, dass du dich dann irgendwie an jemanden wendest, der da vielleicht Erfahrung mit hat oder dafür ist, sind wir ehrlich so, dafür finde ich, ist ein Coach auch da, dass du dich ja bei solchen Sachen auch da irgendwie an ihn wenden kannst, die dann gemeinsam an der Lösung arbeitet und du dann nicht als Athlet alleine da irgendwie dastehst.
Also du meinst ja so großer Bruder, so ein Verhältnis würde ich, also könnte ich mir gar, oder fände ich schwer. Ich finde eigentlich so ein Arbeitskollege im Sinne von einem Arbeitskollegen, den man mag, eine ganz gute Level im Sinne von, dass man, naja, ist halt schwer. Also natürlich kann man auch mal, ich glaube, man muss es halt ein bisschen trennen. So, ich habe Athleten, mit denen verstehe ich mich auch privat so gut, dass die meine Freunde sind und dann sage ich halt noch umso mehr, ey, lass uns auf dem Arbeitshandy über das Training schreiben und über, wenn ich mal was wirklich frustet, ruf mich an oder so, dann machen wir privat das. Das biete ich auch fast allen an. Und ich finde es aber ganz schwer, wenn man denkt, ich kann da einfach mal meine Emotionen rauslassen, weil dafür ist ein Coach hundertprozentig nicht da. Der hat mehrere Athleten und wenn man dann unzufrieden ist mit dem aktuellen Status, dann muss man das professionell anmerken, aber dann muss man wie bei einem Arbeitskollegen sich halt vorher überlegen, okay, wie formuliere ich das, dass es A, fair ist, dass es ja nicht übertrieben ist und dass es auch, weiß ich nicht, dass alle wichtigen Informationen da abgedeckt sind und nicht so wie, ah, ich gehe zu meinem besten Kumpel und kotze mich einfach mal aus, weil dafür ist ein Coach garantiert nicht da, beziehungsweise der Kommunikationskanal, wo man übers Training kommuniziert, ist da dann halt schwierig, finde ich. Also ich finde es immer gut, wenn man sich vorher, wie gesagt, seine Gedanken sortiert und dann kann man auch, also sollte man auf jeden Fall auch Sachen einstellen wie, hey, ich verliere gerade so ein bisschen die Lust im Training oder ich bin halt sehr frustriert oder ich habe andere Erwartungen. Das sind ja alles total legitime Sachen und die sollte man auf jeden Fall mit dem Coach besprechen. Hm. Aber ist immer die Frage, wie? Da kann man nicht schreiben, ey, mich fuckt gerade alles ab. So, dann muss man halt schon mal vorher überlegen, hey, was fuckt mich denn ab, warum eigentlich? Und dann kann man das, wird das auch einfach produktiver, das Gespräch und oder zielführender, sagen wir mal so.
Ja. Das hast du eine übrigens Sache, großartig formuliert, da möchte ich dir schon mal Props geben. Das hast du wirklich gut eingefangen.
Dankeschön. Ich habe noch eine Sache, die ich irgendwie oft auch bei so anderen Athleten, die jetzt nicht bei mir im Coaching sind, beobachte und auch bei mir selbst, aber in alten Coaching-Beziehungen oder was weiß ich, dass es eine ganz große Verschiebung von dem gibt, was man selbst fühlt und denkt und glaubt, alle wissen Bescheid und was der Coach auch weiß oder im Bewusstsein ist. Und ganz großes Thema ist da Schmerz, habe ich das Gefühl. Leute denken, wenn die dem Coach einmal Bescheid sagen, mir tut's irgendwie in der Schulter weh. Und dann zieht sich das die ganze Woche durch. Dann leidest du jedes Training und ich fuck das ab. Und jedes Mal, wenn du den Schmerz hast, denkst du, warum macht mein Coach das nicht? Also du experience das irgendwie, weiß ich nicht, 10-mal. Aber für den Coach war das eine kurze Nachricht, ich habe da was an der Schulter. Mhm. Und dann fragt man einmal nach und manchmal wird dann gesagt, ja, ist wieder besser geworden. Ah, jetzt kamst du mir ein bisschen wieder. Und da ist es manchmal, es ist schwer. Also ich versuche mir auch immer ein sehr gutes Notizsystem zu machen und frage auch jede Woche ab, hast du aktuell Schmerzen? Alle Schmerzen, die wir schon wissen, wie haben sie sich gerade verändert zu letzter Woche? Weil irgendwie ist das so ein Thema, das kenne ich halt auch selber von mir damals,
dass mich das dann so frustriert und ich merke, der Coach hat das gar nicht so auf dem Schirm. Und das hatte ich aber auch mit anderen Athleten, die mir gesagt haben, ey, ich habe immer wieder, wenn ich hebe und da und das und jetzt muss ich trotzdem das machen. Und dann habe ich ihn, da einen Athleten gefragt, das war bei uns im Verein, glaubst du, dass deine Coach das auf dem Schirm hat gerade? Dass es gerade ein konstantes Problem ist und immer wieder kommt? Ja, na, ich habe es schon mal angesprochen, aber ja, vielleicht nicht so. Und das passiert, glaube ich, richtig oft. Dass man denkt, eigentlich sollte es doch klar sein, aber der Coach hat halt nur diesen Textkommunikationskanal und das hat er mit ganz vielen anderen und da sind noch ganz viele Sachen, die man anspricht. Da geht sowas manchmal wirklich unter oder vielleicht die Wichtigkeit oder dass es immer noch so ist oder wiederkommt.
Ja, ich glaube, gerade bei Pain ist auf jeden Fall wichtig, regelmäßig in Kommunikation zu sein und das regelmäßig zu checken, weil das ist ja wirklich was, was sehr, sehr tiefgreifend ins Training einschneiden kann und auch wird irgendwann. Deswegen ist das wirklich wichtig, da auch regelmäßig up to date zu sein, denke ich. Also was heißt denke ich? Das glaube ich, sieht jeder so.
Ja, aber auch andere Sachen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht gerade nicht das Richtige oder irgendwas läuft hier schief, ist es oft so, dass man das gerne in sich reinfrisst und dann sauer ist, aber es ist immer wichtig, das einfach anzusprechen. Wie gesagt, überlegt und im guten Ton, aber dann findet man auch meistens eine Lösung, wenn man es konkret mal anspricht und sagt, ey, ich habe das Gefühl, du übersiehst das hier oder du nimmst das nicht so richtig ernst. Das kann halt auch mal helfen, einfach das so zu sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es halt generell voll schwer, auch manchmal genau wahrzunehmen, ob jetzt, also wenn jemand sagt, meine Schulter tut ein bisschen weh, ist es jetzt subjektiv einfach nur so ein bisschen ein kleines Ziehen? Oder hast du das Gefühl, dass Thanos dir an deiner Schulter zieht? So, eins von beiden. Und irgendwie ist es auch gefühlt nichts dazwischen. Also entweder ist es wirklich der unvorstellbarste Pain, den jemand hat, oder nee, heute geht. Hatte ich auch schon sehr oft. Also dann ist so die eine Session, boah ja, also ich konnte heute gar nicht benchen, weil das war so total unangenehm. Nächste Session, PR goes buh. Das ist halt irgendwie voll komisch. Und dann weiß ich ja auch, ja, okay, es kann nicht so schlimm sein, wie du es mir vor 2 Tagen gerade noch gesagt hast, wenn heute wieder alles super ist.
Aber das ist auch ganz oft was, dass die Leute sagen, sie haben Schmerzen und in den nächsten Sessions sagen sie dann aber nur, die Session lief gut oder ja, PR. Und dann nimmt man als Coach an, hat sich anscheinend erledigt.
Ja.
Und deswegen ist dieses regelmäßige Update total wichtig. Und was da so ein probates Mittel ist, ist ja diese von 1 bis 10 Skala. Und ich glaube, man kann auch mal kleine Sachen oder ein Ziehen erwähnen, aber dann sollte man das auch selber sich fragen, hey, war das gerade eine 2 von 10? Und auch so sagen, hatte ein kleines bisschen Schmerz an der Schulter, vielleicht eine 2 von 10. Kann man ja in einem kleinen Nebensatz. Da muss man dann auch kein Drama draus machen, aber ich glaube, so ist es ganz effektiv, so sowas mitzuteilen.
Ja. Also, ich denke mal, man kann es auf jeden Fall das Thema Feedback jetzt erstmal abschließen für. Es ist schon auf jeden Fall sehr, sehr komplex, sowohl als Coach als auch Athlet Feedback zu geben und Feedback zu nehmen für beide Parteien. Ist auf jeden Fall viel dahinter. Man kann sich sehr einfach machen, vielleicht als Coach und auch als Athlet. Aber ich denke, wenn du es wirklich richtig kommunizieren willst, und wenn du es auch wirklich richtig kommunizierst, ist es verdammt effektiv, einen Trainingsblock, eine Trainingsplanung, ein Programming, was auch immer, in die richtige Richtung zu lenken. Und ich denke mal, ja, dass auf jeden Fall Feedback ein wichtiger Teil für dieses große Ganze ist. Und da jeder, glaube ich, noch ein bisschen irgendwo an sich arbeiten kann und vielleicht auch mal fragen kann, hey Coach, wie ist denn eigentlich, wie findest du mein Feedback? So, findest du, wir sind da auf einem guten Feedback-Level? Kannst du mit meinen Aussagen wirklich den Trainingsplan irgendwo so in die richtige Richtung lenken? Oder ist es eher so ein, ich erzähl dir halt, wie es Training war und Ende und du kannst nichts so richtig mit rausnehmen? So, und ich glaube, das tut niemandem weh, das schadet der Coach-Trainee-Beziehung auf jeden Fall nicht, aber bringt euch safe weiter voran. Weil auch wenn es einfach nur heißt, ey, es ist voll okay, ist sehr gut so, dann ist ja auch schon mal ganz geil. Und wenn nicht, kann man mal wieder an was arbeiten.
Kann man auch gut beidseitig, ne?
Ja.
Also auch als Coach, an alle Coaches, immer so fragen, hey, bist du zufrieden, wie es gerade läuft oder hast du irgendwelche Wünsche?
So, auf jeden Fall keine Schande. Also hilft ja auch nur, um die Beziehung ein bisschen zu verbessern. Ja, ich finde, wir haben das Thema jetzt wirklich sehr, sehr ausführlich besprochen. Ich hoffe, die Leute konnten da gut was mitnehmen. Ich würde nur ganz gern nochmal auf einen Punkt eingehen, den wir letzte Woche angesprochen hatten und wozu Maxi dann nochmal eine richtig coole Anekdote erzählt hat im Nachgang dann bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Und zwar das Thema Supplements. Und ich habe mir die Folge nochmal angehört und war an diesem Punkt, also alles ab Minute 50, glaube ich, habe ich dann diesen Marker gesetzt auf Spotify, habe den Link kopiert und habe das an alle meine Trainees rausgeschickt, weil es mir wichtig war, dass die das hören, weil wir da einfach, glaube ich, so essentielle Sachen besprochen haben. Und auf den Supplement-Teil wollte ich nochmal eingehen. Und zwar war, also Maxi, willst du die Anekdote kurz erzählen oder soll ich das kurz einfangen? Wie wollen wir es denn machen?
Ein Athlet hat mir auch nur geschrieben, ich habe jetzt die Folge gehört und wusste ja nicht, wie eure Meinung ist. Das Supplements hat mir nur das Bild geschickt von seinem Regal voller Supplements von ganz vielen Spurenelementen und Mikronährstoffen und irgendwelche, sage ich mal, extravaganten Sachen. Ja, und habe ihm auch nochmal gesagt, dass es halt ausgeschmissenes Geld ist, eigentlich zum größten Teil. Und wichtig ist noch dazu zu sagen, das ist jetzt nicht so unsere Meinung oder das haben wir uns jetzt privat so überlegt. Das haben wir so von den führenden, entweder direkten Researchern im Bereich oder von diesen Wissenschaftskommunikatoren, die halt sich wirklich überlegen, hey, wie kann man die aktuelle, den Body of Research, also alle Studien, die es zu den Themen gibt oder halt auch nicht gibt, und die auch die Erfahrung haben, hey, wie oft gab es damals 2-3 Studien und dann wurde das nochmal versucht zu replizieren und es kam raus, nee, konnte man überhaupt nicht replizieren, die Effekte. Die können das halt einordnen, ne? Wie stark dieser Body of Evidence ist und die sehen das halt ganz genauso, dass man sagt, okay, Kreatin, dann, wenn man nicht genug Eiweiß kriegt, ein bisschen Whey, weiß ich nicht, wenn man eine krasse Diät macht, ein Defizit ist, kann man mal Multivitamin nehmen oder wenn man gar nicht an die Sonne kommt, mal ein bisschen D3 und alles andere ist wirklich mehr als optional.
Ja, also um das nochmal ein bisschen radikaler zu fassen, dafür bin ich der Typ hier in dem Podcast. Also wenn wir sagen, dass ihr eure Kohle nicht...
dass ihr braucht ihr doch für neues Sleeve, die Kohle.
Alle 3 Monate. Ist so. Dass ihr, ja, aber wirklich,
ein Abo-Service.
Für so ein Verbrauchsprodukt wie, keine Ahnung, ja, nee, ich will jetzt nichts bashen, also ich sage jetzt keinen Namen, aber irgendwas mit so ein Multivitamin-Ding, so, was du dir halt wirklich jeden Tag reinknallst und das vielleicht irgendwie einen Monat hält, dann so 30, 40 Euro auszugeben, ist ja wirklich rausgeschmissene Kohle. So. Und wenn wir sagen, mach das nicht, das bringt dir nichts, ist das nicht unsere Meinung, sondern das ist der wissenschaftliche Status quo. Also es gibt keine beziehungsweise nicht ausreichend Nachweise darüber, dass euch das irgendwas bringt für irgendwas. Ja. Sondern es ist einfach so, das bringt euch nichts. Es gibt keine Hinweise darauf. Also lasst es einfach, konzentriert euch auf das Wesentliche und vor allem versteift euch dann halt auch nicht auf, und da sind wir auch wieder bei dem Social-Media-Thema, ne? Wenn du auf Social Media siehst und es wird halt schon in Ansätzen so kommuniziert, ja, wenn ihr jetzt aufs nächste Level kommen wollt, dann braucht ihr dies, das, jenes. Nein, braucht ihr nicht. Also ihr müsst in allererster Linie, und das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit eine Lebensaufgabe und damit strugglen wir 3 hier wahrscheinlich auch schon seit Jahren, erstmal die Basics machen. Du musst hustlen. So. Es ist halt so. Du musst pennen, du musst trainieren, regelmäßig hart und schwer trainieren und du musst fressen. So. Und das Fressen halt nicht, ich schieb mir jetzt jeden Tag 5 Döner rein, sondern okay, ich sollte darauf achten, dass ich Ballaststoffe reinkriege. Dafür muss ich mir jetzt nicht irgendein Kombiprodukt kaufen, sondern ich kann einfach Gemüse fressen. Ich sollte schauen, dass ich genügend Kohlenhydrate reinkriege. Leute, ihr braucht Kohlenhydrate.
Low Carb ist für dich die beste Ernährungsweise.
Keto.
Ich habe so einen Online-Test gemacht.
Du musst einfach jeden Tag Block Bodo fressen. Das ist wirklich der Wahnsinn.
Ey, ich will dich erzählen von damals. Und vor allen Dingen, ich will nochmal sagen, wenn ihr wirklich irgendwie ein Supplement bräuchtet, also so irgendwie Zink oder Magnesium oder was weiß ich, dann lasst mal ein großes Blutbild machen und guckt, ob die überhaupt ein Defizit hat. Und dann könnte man sich auch mal fragen, hey, vielleicht würde ich mal meine Ernährung umstellen oder vielleicht hat es ja auch ganz andere Ursachen.
Ja.
Oder vielleicht, ja, wenn man Veganer ist, wenn man Schwangerschaft, da gibt es ja dann schon spezielle Defizite, aber dann sollte das auch einen Grund haben. Und wenn man eigentlich keinen Grund dafür hat, dann sollte man vielleicht auch mal gucken, woran es liegen könnte.
Ja.
Und nicht einfach nur, ja, da passt schon, dann nehme ich ein bisschen und dann.
Es ist halt ehrlich, es klingt halt wirklich so dumm, Aber es sind halt wirklich die Basics. So, dein Vitamin D3, was du jetzt nimmst, wird deine Beuge safe nicht um 20 Kilo wachsen lassen. Aber halt viel fressen, viel schlafen und hart trainieren ist es halt schon. Und halt lange und halt Jahre. So, niemand wird sagen, er ist jetzt stark geworden in den letzten 7 Jahren, weil er nämlich die ganze Zeit Vitamin D3 gefuttert hat, sondern weil er nämlich einfach 7 Jahre lang trainiert hat und jeden Tag, jeden Montag und Mittwoch an der Hantel stand und denselben Scheiß gemacht hat. Falk ist einfach komplett abgetaucht gerade.
Ey, ich muss so lachen. Ich bin auch über Badass Training. Darf ich Kudas?
Ja, ja, bitte.
Also, auch mal, ne, jetzt können wir mal ein bisschen ranten, ey.
Ja, dieses, let's go.
Immer, oh, ja. Oh, das Gym hat mir aber nicht gepasst und ah, da bin ich aber nicht da, da müsste ich ja dann früh trainieren und was. Und da will ich mal meine Trainees auch loben, die machen es dann auch immer möglich, mal morgens dann zu trainieren. Und na klar wird das Training dann scheiße, wenn man 5 Uhr morgens trainiert oder wenn man nach einer scheiß Hotelkonferenz nachts um 10 noch in ein Kack Hotelgym kommt und dann macht man wenigstens noch die Primary Movements. Natürlich werden die scheiße, aber dann hat man es gemacht und natürlich habe ich heute Schiss gehabt vor den 190, aber dann habe ich mich auch wieder, das liebe ich ja so am Stronger by Science Podcast, dass Greg Knuckles auch einfach so ein richtiger, zwar Nerd ist und übelst in der Reset, aber der ist auch einfach
stumpfer
ein
Typ,
der
typ.
Macht Barbecue, ja. Und der liebt einfach das harte Liften. Also der sagt ja auch, wenn du Bizepsübungen über 2 Reps in Reserve machst, dann sollst du nicht ins Gym gehen. So. Dann sagt er auch so, nee, das muss richtig brennen und der liebt es einfach. Und die haben jetzt, ich habe heute den Podcast gehört, da haben die über Paul Anderson erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das war so eine Legend damals, so ein typischer Powerlifter, wie er vor 80 Jahren auf Schwarz-Weiß-Fotos halt aussieht. Der hat angeblich 1100 Pounds mal gebeugt. Weiß man nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat, aber halt brutal viel gesquattet. Und der hat einfach mal so Stories erzählt, wie der trainiert hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Anderson Squats gehört habt. Das ist, wenn man mit den Pins hoch anfängt und die Pins immer niedriger macht. Und das kam einfach, also als Progression. Und das kam einfach daher, dass er damals einfach keine guten Racks hatte, hat sie einfach ein Loch gegraben. Und dann aus dem Loch Partial Squats quasi gemacht. Dann hat er nächste Woche ein bisschen Dreck wieder reingemacht und dann von höher gesquattet. Also wir reden jetzt jemand, der hier über 300, ja, an die 400 Kilo beugt. Und also wir reden auch von vor, weiß ich nicht, wie alt ist das her? 50 Jahre plus oder 80 Jahre? Also da gab es noch nicht viel mit Trainingshistory. Und der hatte wohl so ein riesigen Grundstück, der war so ein Farmer irgendwo und hat halt Golf geliebt. Und dann hat er sich an seinem riesen Grundstück von einer Meile auf der einen Seite einen Rack aufgebaut mit 800 Pounds und auf dem anderen mit 400 Pounds. Dann hat er da mit den 800 Pounds ein paar Squats gemacht. Dann hat er seinen Golf an die andere Dings geschossen, ist rübergerandet, hat ein paar Steps reingeholt, hat da ein paar Overhead Presses gemacht mit den 400 Pounds und ist dann wieder, hat den Ball wieder rübergeschlagen und hat so eine Gallone Milch dabei gehabt, was der dann immer gesoffen hat.
Alter, ohne Scheiß, die Story könnte in der Bibel stehen, ey.
Und ich höre das so und denke mir so, natürlich sollte man das nicht so machen, aber einfach so, wie die aus dem Shit das Beste gemacht haben und wie die einfach so Workhorses damals waren, so, finde ich aber nur so geil.
Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Sie wurde völlig frei erfunden von Maxi. Ich habe noch nie so eine Scheiße gehört, wie das.
Kennt ihr Paul Anderson?
Ja, Digga, aber guck dir mal einfach die Bilder an, wenn du Paul Anderson Powerlifter wieder mit irgendwelchen Zirkusrädern und was weiß ich. Also, ja.
Okay, ich bin gerade am Googlen.
1200 Pound Squat, Fragezeichen.
Okay, eventuell ist diese Geschichte doch nicht erfunden.
Und man sieht auch so wirklich Bilder, wie er sich so sein Loch schaufelt und dann daraus squattet. Das ist einfach nur. Also, ich fand das aber nur so witzig. Oder was das so zeigen soll, ist einfach mal machen. So, manche Leute einfach mal machen, lange machen.
Ja, und safe.
Sich nicht zu viel in Kleinigkeiten verlieren.
Nee, ich denke auch einfach, ich meine, das predigen wir ja auch immer, ne? So, der Long Run ist es, der wirklich zählt, so. Und zum Long Run zählt viel evaluieren, kommunizieren, übers eigene Training nachdenken, nicht zerdenken, essen und schlafen dazu. Und das ist halt, der Sport ist halt einfach leider nicht der spannendste, so, der ist es halt stumpf, aber ich finde, es funktioniert sehr, sehr viel, sehr, sehr geil und man kann den Sport wirklich sehr, sehr geil machen und sich sehr viel Spaß auch da drin haben.
Ich muss ganz kurz eine Lanze brechen, weil ich in letzter Zeit halt auch und wir reden ja auch immer drüber, so dass Powerlifting einfach stumpf ist und das ist jetzt nicht super spannend und du gehst halt ins Gym und hockst da 3 Stunden. Aber ganz ehrlich, also wenn wir jetzt mal Hand aufs Herz und Pistole auf die Brust, wenn du anfängst, irgendeinen Sport leistungsorientiert zu machen, ist es immer genau das. Du gehst zum Training, dann machst du da das, was du machen musst fürs Training. So, ja. Sprinter werden sprinten lernen. So, die machen dann halt ein paar Technik-Drills und was weiß ich. Als Triathlet oder Ironman-Triathlet. Setzt ja, du dich,
Toner oder sowas.
Ja, oder setzt du dich früh aufs Fahrrad und fährst dann halt 5 Stunden, kommst nach Hause, isst was, gehst ins Schwimmbad, schwimmst da 3 Stunden. So, es ist halt immer das Gleiche. Es ist egal, welchen Sport du machst halt immer das Gleiche. Und wenn du darin gut werden willst, musst du es halt immer wieder machen. Und dann wieder. So. Ja.
Ich glaube auch, das ist das Wichtige, dass man wirklich den Spaß im Sport findet und nicht nur, dass man die nächsten PR hat, sondern auch diesen Prozess einfach lieben lernt. Und das hast du halt nicht, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 5-mal am Tag turnst, obwohl da hast du auch irgendwelche geilen Figuren, die du irgendwann stehst. Ja. Aber ich habe mir heute den ganzen Tag so in die Hosen geschissen vor diesen 190 Kilo. Und dann war ich fertig und es war einfach nur so geil. Und ich wusste schon vorher so, ich ertrag das jetzt, dass du die ganze Zeit aufgeregt bist und Schiss hast und versuchst das ein bisschen so positiv dir anhypend irgendwie so zu framen. Und weil man das aber schon ein paar Mal gemacht hat und weiß, wie geil man sich danach fühlt, so dann, weiß ich nicht, das hat es dann immer wieder. Da lernt man das dann und dann genießt man das auch nach den ersten paar Rückschlägen, so wie man normales Training zu haben, ne?
Ja, ich finde einfach, das gehört auch dazu, sich vor einem schweren Gewicht noch ein bisschen in die Hose zu machen. Das ist halt part of the game, so.
Und ich glaube, ganz so stumpf ist es ja auch nicht, weil das unterscheidet so ein bisschen Talent von den richtigen Profis. Es gibt so viele, die haben richtig viel Talent und die machen dann halt einfach nur stumpf und maxen aus oder verletzen sich oder weil sie irgendeinen Mist daneben machen und haben halt nicht den Biss und auch die langfristige Strategie und gehen auch nicht mit ein bisschen Köpfchen ran. So, und die versauen sich dann. Und deswegen Powerlifting, der Sport. Falk, bring uns raus aus dieser Folge.
Ja, wir haben wirklich viel gelernt heute über Feedback und Powerlifting. Ich glaube, es war schon wieder eine sehr, sehr inhaltlich starke Folge und auch dichte Folge, würde ich sagen. Und ich danke euch beiden sehr herzlich dafür, weil ich auch schon wieder ein bisschen was lernen konnte dabei und das finde ich immer in unserem Austausch sehr, sehr wertvoll für mich. Also danke Jungs. Ich verabschiede mich aus der Folge, aus dieser Woche. Möchte euch nochmal herzlichst darauf aufmerksam machen, dass es hier ein Sternesystem gibt, das ihr nutzen dürft und sollt. Also oben links unter unserem Podcast-Logo könnt ihr 5 Sterne geben und solltet ihr auch 5 Sterne geben. Das gibt uns nochmal ein bisschen Push weiterzumachen. Gebt uns gerne Feedback auf Instagram in den DMs. Ihr findet unsere Profile in der Beschreibung verlinkt. Ja, schreibt uns an wegen Coaching. Ich glaube, wir haben alle gerade aktuell noch Plätze frei und Bock mit euch zu arbeiten und euch besser zu machen und stärker zu machen und mit euch diesen Prozess durchzumachen. Und ja, ich sag vielen Dank und auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Die letzten Worte gehen an meine Co-Hosts, den lieben Kona und den lieben Maxi. Bis dahin. Ciao, ciao.
Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, es war inhaltlich eine der geilsten Folgen irgendwie. Fand ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, fand ich aber richtig cool, weil wir, glaube ich, jetzt gegenseitig noch mal voll viel voneinander auch lernen konnten und mitnehmen konnten aus der Folge. Und deswegen verabschiede ich mich in den Sonnenuntergang, reite ich auf meinem Pferd. Bis zur nächsten Folge, ihr süßen Mäuse.
Danke fürs Zuhören. Und nächste Folge behandeln wir auch alle eure Q&As. Schickt uns gerne noch Fragen. Wir hören uns.